Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Er lächelte mich an und mein erster Eindruck war: attraktiver Kerl. Männliche Gesichtszüge, braune Augen, volles dunkles, mit wenig grau meliertes Haar. Als er aufstand, um mir die Hand zu geben, streckte sich ein großer, schlanker Körper, an dem die schwarze Jeans und das weiße Button-Down-Hemd wie maßgeschneidert saßen. Jana Jessen, stellte ich mich vor. Ich bin interessiert, bei Ihnen als Reinigungskraft zu arbeiten. Und da ich in der Nachbarschaft wohne, dachte ich, ich komme einfach mal vorbei. Ah, sehr gut, gute Idee. Christian Tugend hat, angenehm. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Möchten Sie etwas trinken? Einen Saft, wenn Sie haben. Es war George, der mir ein Glas Orangensaft aus der Küche brachte und danach die große Glastür zur Terrasse beiseite schob und laut: Ringo, John, kommt ihr mal, in den Garten hinausrief. Christian Tugend hat, der gerade angefangen hatte, mich nach meinen Referenzen zu fragen, ersparte mir erstmal die Antwort, denn er bemerkte offenbar meine Verwirrung über diese Namen, die mir, auch wenn ich lange nach der Beatles-Zeit geboren wurde, doch nicht unbekannt waren. »Wer fehlt noch?«, fragte er mit verschmitztem Lächeln. »Bitte?« »John, George, Ringo und Paul.« Er nickte zufrieden, als hätte ich eine Schulaufgabe gelöst, erhob sich noch einmal kurz und sagte: »Call me Paul.« Bevor ich mir meine Frage beantworten konnte, bei was für seltsamen Vögeln ich denn bloß gelandet war, rollte ein Mann mit energischen Armschwüngen an einem Rollstuhl herein, gefolgt von einem kleinen, schmächtigen Mann mit einem wilden, weißen Lockenkopf. Eine Stunde später nannte ich den Rollstuhlfahrer schon ganz selbstverständlich Ringo und den weißen Lockenkopf John, flirtete mit dem charmanten Paul und wartete geduldig, bis George seine gestammelten Sätze zu Ende hatte. Und seitdem bin ich die Putzfrau der Beatles. So, ich mache jetzt einen Sprung. Im nächsten Kapitel lernt Jana diese Beatles näher kennen. Und alles läuft ganz prima ab, bis eines Tages es an der Tür klingelt. Es klingelt an der Haustür. Bestimmt ein Paketbote. Die Beatles bestellen viel online und lassen es sich ins Haus liefern. Doch während ich Georges Kopfkissen beziehe, höre ich aus der Küche eine Kinderstimme heraufdringen und die fragt laut und deutlich: Wer von Ihnen ist Christian Tugendhat? Nach einem kurzen Zögern antwortet Paul: Ich. Dann sind Sie mein Großvater. Ich presse das Kopfkissen an mich und stehe still. Auch in der Küche scheint die Zeit stillzustehen. Kein Geräusch ist zu hören, keine Bewegung. Bis Pauls lautes Gelächter den Stillstand aufhebt. Immer noch lachend presst er hervor: Kleiner Komiker, was? Wie heißt du denn? Leander. Aha, Leander. Schöner Name. Und jetzt erzähl mal, was du wirklich hier willst. Ein Autogramm von mir? Ich will hier wohnen. Jetzt brechen auch die anderen in Gelächter aus und reden durcheinander. Aprilscherz höre ich heraus und wer hat den denn geschickt? Ich gehe leise aus Georges Zimmer und stelle mich ans Geländer, das den Zugang zur Wendeltreppe absichert. Von hier aus kann ich einen Blick nach unten in die Küche werfen. Mit dem Rücken zu mir sehe ich einen schmächtigen Jungen mit einem Schulrucksack, der breitbeinig vor dem großen Küchentisch steht, an dem die Beatles sitzen und lachend aufeinander einreden. Schließlich wendet sich Paul noch einmal an den Jungen, der sich die ganze Zeit nicht gerührt hat. Ich bin also dein Großvater, Genau. Das Problem ist nur, ich habe weder eine Tochter noch einen Sohn. Ich bin kein Vater, verstehst du? Und ohne Vater zu sein, kann man kein Großvater werden. Das hat man euch in der Schule aber schon beigebracht. Überlegen schmunzelnd blickt Paul den Jungen an. Der lässt seinen Rucksack von den Schultern gleiten, stellt ihn auf den Boden, holt ein kleines Album oder Notizbuch hervor und hält es Paul hin. Was ist das? Oma Monis Tagebuch. Paul nimmt es nicht, er schüttelt den Kopf. Was soll ich mit dem Tagebuch deiner Oma? Kannst du mir das vielleicht mal erklären? Oma Moni war ihre Frau. Wieder bricht Paul in Gelächter aus. Jetzt hör mal gut zu, kleiner Mann. Ich war nie verheiratet. Deine Oma Moni kann also nicht meine Frau gewesen sein. Nein, nicht ihre Frau mit verheiratet und so. Sie haben aber mit ihr... Scheiße, warum versteht mich denn niemand? Der Junge zieht die Hand aus dem Tagebuch zurück und lässt die Schultern hängen. Weint er? Von hinten gibt er ein Bild des Jammers ab. Von vorne offenbar erst recht, denn keiner der Beatles lacht mehr. Paul wendet sich hilfesuchend an Ringo. Was ist mit diesem Kind? Mach was, du bist doch der Pädagoge hier. Ich höre noch, wie Ringo den Jungen fragt, ob er denn überhaupt schon gefrühstückt habe. Es sei noch leckeres Rührei da, als mich Johns Blick trifft. Schnell ziehe ich mich vom Geländer zurück, hole mir den Staubsauger aus dem Abstellraum und sauge die freien Flächen in Georges Zimmer ab. Der Lärm müsste jedem klar machen, dass ich nicht lausche. Zurzeit jedenfalls nicht. Aber der Lärm der mechanischen Bewegung hindert mein Gehirn nicht an wilden Spekulieren über das bisher Erlauschte. Nach einem Aprilscherz sieht mir das nicht aus. Was, wenn es stimmt, was dieser Lehrer behauptet? Hat Paul mir gegenüber nicht von den vielen Groupies geschwärmt, die er als junger Musiker vernascht hat? Aber sicher hat er das, mit leuchtenden Augen. Das Wort vernascht fand ich hochnotpeinlich. Daran erinnere ich mich genau. Und wenn er bei diesem Vernaschen ein Kind gezeugt hat, von dem er gar nichts weiß, mit dieser Oma Moni, die war ja nicht immer eine Oma, sondern vielleicht mal ein wildes Girl, ein hemmungslos schwärmender Fan von Paul, dem attraktiven Leadsänger und Gitarristen der Beating Boys. Einmal mit dem auf die Matratze und schon ist es passiert. Aber warum hat sie es ihm dann nie erzählt? Hat sie vielleicht einen anderen geheiratet und das Kind dem untergeschoben? In alten Romanen tun Frauen so etwas dauernd. Uneheliche Geburt, das war doch ein Makel damals. Nicht wie heute, wo ein Drittel der Kinder unverheiratete Eltern haben. Und wenn das wirklich so war, lebt dieses Kind noch? So alt kann das ja noch gar nicht sein. Pauls Sohn oder Tochter? Schwer vorstellbar für mich. Für ihn wahrscheinlich noch weniger. Oder ist das Ganze nur ein Hirngespinst, dieses Jungen? Taucht hier einfach auf und... Aber was hat es mit diesem Tagebuch auf sich? Ist das echt? Oder ein Fake wie diese Hitler-Tagebücher? Mir schwirrt der Kopf vor lauter Fragen. Als ich Georges Zimmer gesaugt habe, gehe ich runter ins Erdgeschoss, um in der Küche aufzuräumen. Nur John sitzt noch am Küchentisch und starrt in die Luft. Paul sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und liest, offenbar in dem ominösen Tagebuch, wenn ich das richtig sehe. George ist nicht zu sehen, bestimmt macht er sich wieder im Garten zu schaffen. Und der Junge, den entdecke ich zusammen mit Ringo im Studio. Er zupft von Ringos sanften Beats begleitet auf Pauls E-Gitarre herum. Jetzt sehe ich zum ersten Mal sein Gesicht. Ein hübsches Gesicht. Oder sagt man das nicht bei einem Jungen? Egal, seit wann kümmere ich mich um diesen Gendermist? Hübsch, weil ebenmäßig. Schmale Nase, große braune Augen. Ein Jungengesicht, noch kein Jugendlicher. Er schaut mich an, fragend, ein bisschen ängstlich, ein bisschen trotzig. Ringo winkt mich heran. Leander, das ist Jana. Sie hilft uns im Haushalt. Jana, das ist Leander. Er ist Pauls Großneffe. Großneffe, denke ich, und sage, hallo Leander. Hallo, nett, Sie kennenzulernen. Ein wohlerzogenes Kind. Du kannst mich ruhig duzen, wie die anderen hier. Okay. Leander wendet sich wieder der Gitarre zu. Ringo erklärt mir, dass der Junge ein paar Tage bleibe und fragt, ob das Gästezimmer einsatzbereit sei. Klar, antworte ich, als ob das eine übliche Frage wäre. Das Zimmer ist noch nie benutzt worden. Weder sind Johns Kinder oder der Enkel aus Berkeley bisher hier aufgetaucht, noch haben irgendwelche Freunde im sogenannten Gästezimmer übernachtet. Ich muss nur das Bett beziehen und mal kräftig durchlüften. Mache ich gleich, wenn ich mit der Küche fertig bin. Ich kehre um. Paul blickt nicht von seiner Lektüre auf, als ich an ihm vorbeigehe. John sitzt immer noch am Küchentisch und starrt in die Luft. Erst als ich anfange, den Tisch abzuwischen, schüttelt er seinen weißen Lockenkopf, blickt mich an und macht mit der Hand eine Geste, die ich als »Verstehst du, was hier abgeht?« interpretiere. Ich zucke mit den Schultern. Ich verstehe nicht viel. Nur, dass die Beatles mir nicht vertrauen. Oder was sollte das mit dem Großneffen? Warum liegt Ringo mich an? Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. So.
Vielen Dank, Birgit Rabisch. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Autorin wie Buch sind hinter der Wand zu finden. Und wenn man sich dann nochmal umdreht, sieht man unseren Messestand, wo auch alle herzlich willkommen sind zum Gespräch mit Birgit Rabisch. Applaus nochmal für Birgit Rabisch.
Hallo? Ja, funktioniert. Hallo, liebe Messebesucher. Ich freue mich, Sie hier im Namen des Mitteldeutschen Verlags auf der Leseinsel Junge Verlage begrüßen zu dürfen. Ich habe jetzt die Ehre, unsere Autorin Nele Heise Ihnen vorzustellen. Sie ist jetzt hier mit ihrem Buch 101 Einsatzgeschichten. Also wenn Sie es eilig haben, dann ist das genau die richtige Literatur für Sie, denn Nele Heise erzählt Ihnen das ganze Leben absurd, dramatisch, tragisch, grotesk, wie es ist, in jeweils nur einem Satz. Und wir würden das jetzt gern so ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, Nele liest jetzt die ersten zwei Geschichten und dann machen wir das auf Zuruf. Also Sie können dann eine Nummer zwischen 1 und 104 auswählen, weil es sind noch extra Geschichten dabei. Und dann wird sie die jeweilige Geschichte lesen. Dann wünsche ich erstmal viel Spaß und dann versuchen wir das mal, dass das auch gut funktioniert.
Ich grüße euch und Sie ganz herzlich. Und ich fange jetzt wirklich mal mit einer an, um vielleicht ein paar Leute ranzuziehen. Das ist die Nummer 20 und da geht's. Die heißt Künstlerleben. Donnerstags kann ich nicht, da fick ich immer, rief die alleinerziehende Schauspielerin dem Mann aus der Parterrewohnung in der berechtigten Hoffnung, nie mehr von ihm angesprochen zu werden, entgegen, als er sie zur Hausversammlung zwecks Festlegung der Treppenputzpläne einladen wollte und sich dabei wiederholt über den ständigen Strom junger Männer aufregte, der zu den unmöglichsten Tages- und Nachtzeiten an seiner Tür vorbei zu ihr hochstrebte. Ich bin übrigens auch bereit, wenn man auf das erste Mal das nicht verstanden hat, das nochmal zu wiederholen, weil ja so ein Satz sehr voll gepackt ist. Ich werde jetzt nochmal die allerletzte vorlesen. Die heißt Ente, Trente, Argumente. Fast 7 Stunden saß er nun schon im Lieblingssessel seiner Frau, das ausgeschaltete Smartphone zwischen den Seiten ihrer letzten Lektüre neben sich, seit ihre Leiche abtransportiert worden war, und fürchtete die nächsten Schritte. Vor allem den Anruf seiner Geliebten, der er nun sagen musste, dass er es zu keinem Zeitpunkt vorgehabt hatte, mit ihr leben zu wollen. So, und wer jetzt einfach eine Zahl sagt, dann werde ich diese aufschlagen und Ihnen den Satz vorlesen. Ich nehme Zahlen entgegen, das ist die Nummer 5. Lebenssinn. Da er nicht wusste, wovor und erst recht nicht, vor wem er warnen sollte, aber nun mal eine Trillerpfeife besaß, erzählte er den Leuten vom schwarzen, feuerspeienden Mann, trieb sie um den Dorfplatz, ihr eigenes Feuer zu entfachen und bekam einen ihm in großer Zuneigung verbundenen Freund, der sich sein Leben vom Vertrieb neuester Bewegungsmelder und Alarmanlagen finanzierte. Weiter? Ich nehme Zahlen entgegen, wie gesagt. 36 oder 26? 46. Oh, ich danke für die Übersetzung. Ich so schnell. Die 46. Später Fund. Die Weihnachtsdekoration blinkte durch tanzende Staubpartikel in der Märzsonne, als sie dem alten Mann auf dem Fußboden das Brötchen aus der Hand nahmen, auf dem sich, wie man später herausfand, Reste von Leberwurst befanden, das die Maden außer Acht gelassen hatten.
Noch jemand eine Zahl?
Noch?
7.
Die 7? Galgenhumor. Lieber arm ab als arm dran, scherzte der Obdachlose mit dem jungen Team in Grün, das ihm auf den OP-Tisch half und gerade noch über die Reihenfolge der zu Amputierenden diskutierte, da sich der Chefarzt zu seiner Geliebten zurückgezogen hatte und dabei war, durch intrigante Machenschaften seinen Posten zu verlieren. 103. Das ist die erste Zugabe, nämlich Reinigung. Sie war... Ach nee, das ist ihr Schlussstrich mit Perspektive. Denn 101 ist die letzte, 102, 103 ist dann die Schlussstrich mit Perspektive. Noch keine 3 Monate war der Gutsherr unter der Erde, als plötzlich einer seiner Schäferhunde, der 12 Jahre mit ihm gelebt hatte, seine Lieblingshündin, um sie von den Qualen der Trauer zu erlösen, totgebissen hatte und damit der Witwe den Anlass verschaffte, sämtliche Tiere des Hofes einschläfern zu lassen, weil sie die Freiheit brauchte, eine Stadtwohnung zu beziehen, mit Fitnessstudio im Keller, einem Swimmingpool auf dem Dach und dem männlichen Hauptdarsteller ihrer favorisierten Vorabendserie als Nachbarn.
Noch jemand? Einen Wunsch?
Sonst nehme ich jetzt mal die 3. Die frisch gebackene Familie. Als die Frau mit dem Neugeborenen nach Hause gekommen war, die erste Nacht den Eltern nur leidlich Schlaf beschert hatte, reichte am Morgen der dennoch glückliche Vater, der dennoch glücklichen Mutter, nach dem Duschen ihren Bademantel, an dem die Ärmel umgeschlagen waren, so dass er nicht mehr passen wollte, und sie ihre Nase in den fremden Geruch am Kapuzenrand vergrub, da ihr Tränen in die Augen trieben. Ich nehme weitere Zahlen entgegen, wie gesagt, von 1
ja.
bis...
Welche?
Soll ich die nochmal lesen? Ja. Also, die Nummer 3, frisch gebackene Familie. Als die Frau mit dem Neugeborenen nach Hause gekommen war, also sie war ein paar Tage weg im Krankenhaus, nicht so eine Geburt wie es heute, manchmal ist nur 3 Stunden, sondern sie war also ein paar Tage einfach nicht zu Hause. Als die Frau mit dem Neugeborenen nach Hause gekommen war, die erste Nacht den Eltern nur leidlich Schlaf beschert hatte, reichte am Morgen der dennoch glückliche Vater, der dennoch glücklichen Mutter, nach dem Duschen ihren Bademantel, an dem die Ärmel umgeschlagen waren, so dass er nicht mehr passen wollte, und sie ihre Nase in den fremden Geruch am Kapuzenrand vergrub, da ihr Tränen in die Augen trieben. Das Wichtige ist auch bei diesen Geschichten, dass man selber dann immer noch große Geschichten daneben erfinden kann oder sich denken kann, die es dann in Gang setzen sollen. Aber es ist natürlich schwer, ich denke beim Vorlesen, vor allen Dingen hier, ist sofort alles zu verstehen. Ich lese deshalb auch gerne nochmal für euch. Danke, dass ich das nochmal machen durfte. Jetzt, ich erwarte weiter Zahlen, Zahlen, Zahlen. 29.
22 war es einmal? Und
23, 29. Ich höre schlecht. Dankesrede. Besser hätte man seinem Vater nicht gerecht werden können. So nah, so ehrlich, weitherzig, dabei nicht ohne Humor. Eben genau wie er sein Leben lang gewesen sei, sagte die Frau am Treppenabsatz der Friedhofskapelle zum Trauerredner. Und bemerkte nicht mehr, dass dieser, nachdem er sich abgewandt hatte, erschrocken in seinen Unterlagen wühlte, da er bis eben im festen Glauben war, einen jener jungen Männer verabschiedet zu haben, die dem Drogentod zum Opfer gefallen sind. Also es war ein kleiner Irrtum. Das hatten wir noch. Humor bleibt sexy. Der Bohrer war kaum aus der Hand gelegt worden, als das Regal auseinanderbrach, ihn bis auf seinen erschrocken aufschreienden Kopf begrub, was seine Frau dermaßen zum Lachen brachte, dass der Nachbar sich nun definitiv entschloss, sie zum Kaffee einzuladen, da er sich gerade von seiner humorlosen Freundin getrennt hatte. Was war noch so eine 20? 42, aha. Überbuchung. Sie hatte die Tickets gebucht für den gemeinsamen Sommerurlaub mit ihrem Geliebten, der ihr versichert hatte, sich von seiner Familie trennen zu wollen. Nur leider nicht bedacht, dass seine Sekretärin, 15 Jahre jünger, voller Witz und mit dem Charme einer talentierten Ballerina, die schon länger seine Aufmerksamkeit hatte, ihn mit dem Auto abholen würde, sodass er mit ihr eine Hütte am See der spanischen Atlantikküste vorzog.
Noch jemand?
Es sind übrigens hier sehr schöne auch Illustrationen drin von Amsterdam. Und da kann ich jetzt gleich mal, lese ich mal gleich mal eine. Das ist eine Frau in einem Loch. Man hat es ja nicht so leicht, hier auf sich aufmerksam zu machen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Schriftsteller das nicht so einfach haben, wenn wir nicht schon einen Namen haben, ihn zu bekommen. Da gibt es die kleine Geschichte Aufmerksamkeit. Um nichts als endlich gesehen zu werden, verschwand sie. Buddelte sich in ein Erdloch, versorgt mit dem Nötigsten und hoffte, Teil der Nachrichten in der Tagesschau zu werden. Was zu überprüfen für sie allerdings unmöglich werden sollte, da sie schon in der vierten Nacht erfror. Also ich habe hier sehr viele, sehr schöne, zum Beispiel auch hier diese, da werde ich auch mal dazu leiten. Das ist ein Handy im Wasserglas, wo Handy gehört ja nicht ins Wasserglas, lese ich mal dazu, dumm gelaufen. Seine Frau ertappte ihn dabei, als er sich mit seiner Ex-Geliebten per SMS zu verabreden versuchte, stellte ihn zur Rede, erfuhr so, dass er nun doch die Scheidung erwägen werde, wenn sein Handeln von ihr nicht akzeptiert würde, was sie dazu veranlasste, sein Handy in der Toilette zu versenken und gleich darauf ihr Geschäft zu verrichten. Ich freue mich noch über Zahlen, über Zahlen, über Zahlen. 73. Ich weiß es selber immer nicht, welche was ist. Dann. Leben ist eine Krankheit, die tödlich endet.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.